Es dauerte ungefähr 100 Himbeeren, bis die beiden eine Eiche gefunden hatten, die Ensel der Bekletterung würdig erschien. Grete wartete unten, die fast leeren Eimerchen in beiden Händen. Zunächst stellte Ensel fest, dass das Schwierigste an einer Eichenbesteigung der Anfang ist. Das Problem lag im unteren Bereich des Baumes, wo die Eiche enttäuschend glatt und astlos war und kaum Halt bot. Weiter oben, wo Ensel gerne gewesen wäre, rankte ein natürlich gewachsenes Klettergerüst der Spitzenklasse mit hunderten von ineinander verwucherten Ästen, Griffmöglichkeiten, Ranken und Rindenwülsten. Ensel konnte große Astlöcher erkennen, hinter denen sich offensichtlich geräumige Baumhöhlen befanden, welche womöglich mit verschollenen Goldschätzen gefüllt waren. Er konnte sich mühelos eine von Dublonen und Perlenketten berstende Holzkammer vorstellen, in der womöglich auch noch ein schauriges Ganovengerippe saß, einen goldenen Säbel in den gebleichten Fingerknochen und eine Made in der linken Augenhöhle. Ensel keuchte vor Einbildungskraft. Aber zunächst gelang es ihm nur, auf eine Erdwurzel zu steigen, die sich vielleicht einen Meter hoch aus dem Waldboden wölbte.
»Na?« fragte Grete. »Was ist?« »Ich suche noch nach der besten Route zur Besteigung. Die Eiche ist das Hochgebirge unter den Bäumen.«
Grete fing bereits an, sich zu langweilen. Das Innere des Waldes hatte sich als weniger märchenhaft erwiesen, als sie es sich vorgestellt hatte. Es gab keine Einhörner, die an Flussbiegungen zur Tränke gingen, keine verwunschenen Schlösser aus Glas, nicht mal eine Riesenbohnenranke, die in die Wolken ragte. Ja, da waren kleine fliegende Elfenwespen, aber die schwirrten im Hochsommer auch in Fernhachingen herum. Es gab hier wesentlich mehr Bäume als im äußeren Kreis des Waldes, das war alles. Es war einer von diesen typischen Ferientagen. Der Spätsommer bäumte sich noch einmal mit aller Kraft gegen den nahenden Herbst, die Sonne brannte viel zu heiß, die Mücken schwirrten, man hatte Durst und wartete auf ein Wunder, das nicht geschah. Ensel klebte inzwischen in ungefähr 1,5 Metern Höhe am Baumstamm. Er hatte ein paar Vorsprünge in der Rinde genutzt, um dorthin zu gelangen, die Arme und Beine bis zum Zerreißen gestreckt. Sein Keuchen und Ächzen verstärkte den Eindruck, dass er von unsichtbaren Kräften gevierteilt wurde. Der Ast, den er eigentlich erreichen wollte, war noch gut 1 Meter von ihm entfernt. Er kam weder vorwärts noch zurück. »Mmpf«, machte Ensel. Ein Korallensalamander erwachte in seiner Behausung unter der vertrockneten Baumrinde, geweckt durch die Ruhestörung. Der Salamander steckte seinen Kopf ins Freie, wurde vom Sonnenlicht geblendet und schlüpfte in Ensels Ärmel, den er halb blind und schlaftrunken für ein Astloch hielt. Ensel schrie vor Entsetzen, als er das schleimige Etwas unter seiner Achselhöhle spürte. Er ließ die Eiche los, fiel auf den weichen Waldboden, sprang sofort wieder auf und tanzte schreiend durch die Gegend, sehr zu Kretes Verblüffung. Der Salamander flitzte zum Hemdkragen heraus, plumpste ins Laub und tauchte darin ein wie in tiefe See. Grete sah ihren Bruder neugierig an. »Was war das denn?« Ensel stand schwer atmend vor der Eiche.
»Das war gar nichts«, keuchte er. »Wir gehen zurück.«
»Wo sind die Himbeeren?« fragte Grete.
Nachdem sie eine halbe Stunde lang die Lichtung vergeblich nach den Beeren abgesucht hatten, setzten sich Ensel und Grete ins Gras.
»Und was machen wir jetzt?« fragte Grete.
»Halb so wild«, winkte Ensel ab. »Wir sind ja nicht weit gegangen. Wir gehen da lang, wo wir hergekommen sind, da vorne lang und dann immer geradeaus.«
»Aber wir sind von da gekommen«, Grete zeigte in die entgegengesetzte Richtung.
»Gar nicht. Wohl. Gar nicht. Wohl. Gar nicht. Wohl.« Sie schwiegen eine Weile, wie immer nach ihren erschöpfenden Diskussionen. »Wir gehen da lang. Da ist Norden«, sagte Ensel schließlich und zeigte in den Wald hinein. In den Abenteuergeschichten des Prinzen Kaltblut, die er so gerne las, ging man in Konfliktsituationen immer nach Norden.
»Woher weißt du, dass da Norden ist?«
»Vom Stand der Sonne.« Ensel und Grete rafften sich auf und marschierten in die Richtung, die Ensel zum Norden erklärt hatte. Es war jetzt genau Mittag, denn die Sonne stand im Zenit über dem großen Wald. Kühlschattige Waldeinsamkeit umfing die beiden, als sie durch die hohen Baumhallen schritten.
Jeder Tritt war ein Ächzen, jedes Atmen ein Seufzer. Der Wald schien sämtliche Geräusche auf geheimnisvolle Weise bedeutsamer zu machen. Ein endloser Flickenteppich aus grünem, braunem und gelblichem Laub erstreckte sich unter ihnen in jede Himmelsrichtung. Alles war in einen unwirklichen rotbraunen Glanz getaucht, der vom Widerschein des Lichtes auf den Baumrinden herrührte. Vieläugig starrte der Wald die Kinder aus seinen Astlöchern an. Ensel kam es vor, als habe er ohne Erlaubnis den Palast eines Zauberers betreten, in dem das Mobiliar belebt war und ihn heimlich beobachtete. Nachdem er seine Schwester kurz von der Seite gemustert hatte, beschloss er, seine Empfindungen für sich zu behalten. Ihr Kopf zuckte bei jedem Knacken im Wald hin und her wie der eines jungen nervösen Vögelchens. Ensel fand, dass die meisten Bäume gleich aussahen, außer Tannen, Birken und Eichen. Die konnte er von anderen Bäumen unterscheiden. Aber wenn alle Bäume Tannen waren, wie es nun seit einiger Zeit der Fall war, kam es wieder aufs Gleiche raus. Er hatte kein Beil oder Messer, um die eine oder andere Borke zu markieren, und er konnte so viel mit einem Ast auf eine Tanne eindreschen, wie er wollte. Die Lektion war immer die gleiche. Man kann einen Baum nicht mit einem Baum kennzeichnen. Dass man Markierungen zu hinterlassen hatte, wenn man durch die Wildnis wanderte, wusste er aus der Lektüre seiner Prinz-Kaltblut-Bücher. Also nahm er sich kleinere Pflanzen vor. Schon mehrmals waren die beiden an Plätzen vorbeigekommen, die ihnen bekannt vorkamen. Farne, die Ensel geknickt, oder Brennnesselgebüsche, die er zur Kennzeichnung zertrampelt hatte. Gelegentlich hatten sie den Gesang von Brandwächtern gehört und dann ihre Marschrichtung geändert. Aber sie hatten sich nicht getraut, um Hilfe zu rufen, weil sie befürchteten, mitsamt ihren Eltern aus dem Wald geworfen zu werden. Sie wollten sich heimlich wieder auf einen Weg schleichen und so tun, als ob nichts geschehen wäre. Jetzt waren sie gut 2 Stunden unterwegs, und den Gesang der Wächter hatten sie auch seit längerer Zeit nicht mehr vernommen. Sie betraten eine Lichtung, auf der ein umgestürzter Baumriese lag. Er war hohl und schwarz verkohlt, als sei er vom Blitz getroffen worden und ausgebrannt, wahrscheinlich schon vor sehr vielen Jahren, denn er war von Schwamm und Pilzen bewachsen und tief in den Erdboden eingesunken. Sein Aussehen befeuerte erneut Ensels Fantasie. Die größere Öffnung des Stammes sah aus wie ein gähnender Schlund, aus dem eine dicke grüne Mooszunge hing. Ein Astloch wirkte wie eine skelettierte Augenhöhle, und der einzig übrig gebliebene Ast krümmte sich verzweifelt in die Höhe, der Kralle eines toten Vogels ähnlich. Ensel wusste aus der Bauminger Forstschule, dass die Buntbeeren im bewohnten Bereich des großen Waldes keine umgestürzten Bäume duldeten, weil sich darin gefährliche Kolonien von Wildhornissen bilden konnten. Der gefällte Baum bedeutete, dass sich Ensel und Grete nicht mehr im zivilisierten Teil des Waldes befanden. Ensel und Grete hatten sich im großen Wald verlaufen.
Nun, bis zu dieser Stelle wird Ihnen dieses zamonische Märchen bekannt vorgekommen sein, nicht wahr? Oder zumindest das gleichnamige Kinderlied »Ensel und Grete, die gingen in den Wald«. Nur die leicht modernisierte Fassung, die Sache mit dem Buntbärwald, hat sie bei der Stange gehalten, stimmt's? Tja, das war ein kleiner professioneller Trick, um Sie dazu zu veranlassen, bis hierhin durchzuhalten. Wenn Sie diesen Satz lesen, sind Sie darauf reingefallen. Darf ich mich zunächst vorstellen? Mein Name ist Hildegunst von Mythenmetz, und er dürfte Ihnen wohl zur Genüge bekannt sein. Wahrscheinlich haben Sie in der zamonischen Elementarschule meine Finsterbergmade auswendig aufsagen müssen, bis Ihnen die Mandeln gebrannt haben. Das ist der Nachteil davon, wenn man als Schriftsteller einer Daseinsform angehört, die mit etwas Glück 1000 Jahre alt werden kann. Man muss selber miterleben, wie man zum Klassiker wird. So ähnlich stelle ich es mir vor, bei lebendigem Leib von Würmern aufgefressen zu werden. Aber es geht hier nicht um die Befindlichkeiten eines Erfolgsschriftstellers. Worum geht es dann? Es geht um Großes, natürlich. Sie, der Leser, dürfen Augenzeuge einer Sternstunde der zamonischen Literatur sein. Sie haben es vielleicht noch nicht bemerkt, aber Sie sind schon mittendrin in einer von mir entwickelten und vollkommen neuartigen schriftstellerischen Technik, die ich die Mythenmetzsche Abschweifung nennen möchte.
Diese Technik ermöglicht es dem Autor, an beliebigen Stellen seines Werkes einzugreifen, um je nach Laune zu kommentieren, zu belehren, zu lamentieren, kurzum abzuschweifen. Ich weiß, dass Ihnen das jetzt nicht gefällt, aber es geht nicht darum, was Ihnen gefällt. Es geht darum, was mir gefällt. Wissen Sie eigentlich, wie mühselig es für einen Schriftsteller ist, den gleichmäßigen Fluss seiner Erzählung aufrechtzuerhalten? Natürlich nicht. Woher sollten Sie als bloßer Konsument das auch wissen? Für Sie ist der anstrengende Teil mit dem Gang in die Buchhandlung beendet. Jetzt haben Sie sich mit einer Tasse heißer Honigmilch in Ihren Lieblingssessel gelümmelt, tauchen ein in den Strom der von Meisterhand verwobenen Worte und Sätze und lassen sich von ihm von Kapitel zu Kapitel tragen. Aber vielleicht können Sie wenigstens einmal versuchen, sich vorzustellen, wie sehr dem Autor manchmal seine Charaktere, der Ereigniszwang, die Dialogroutine und die Beschreibungspflicht auf die Nerven gehen. Wie peinigend es für ihn ist, ständig in fein gedrechselten Stanzen oder makelloser Prosa zu formulieren. Wie er sich dann danach sehnt, einmal den Spannungsbogen zu entdehnen, auf die erzählerische Kohärenz und künstlerische Formgebung zu pfeifen und einfach nur ein bisschen zu plaudern. Worüber? Na, wonach ihm eben gerade ist, was geht Sie das an? Schreibe ich Ihnen vielleicht vor, worüber Sie in Ihrer Freizeit zu plaudern haben? Mit der mythenmetzschen Abschweifung wird dem zamonischen Schriftsteller endlich die Freiheit gegeben, die allgemein für selbstverständlich gehalten wird, zu reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist, ohne darüber nachzudenken, was irgendein missgünstiger Schnösel von Literaturkritiker davon halten könnte, ohne darauf zu spekulieren, dafür den Gralsunder Silbenpokal verliehen zu bekommen. Worüber? Wie wäre es zum Beispiel mit dem Wetter? Oder mit den Problemen, die ich gelegentlich mit meiner Gallenblase habe? Oder wie wäre es damit, wenn ich Ihnen einmal das mir naheliegendste beschreibe, meinen Arbeitsplatz? Ist das nicht hochinteressant? Der berühmte Dichter öffnet sein Allerheiligstes, seine vielfach verriegelte Schreibklause und bittet den Leser hinein, damit der ausgiebig darin herumschnüffeln kann. Ja, hereinspaziert, bitteschön, da wäre zunächst mein Arbeitstisch. 5 Quadratmeter seltenstes Nurnenwaldholz, blank poliert und blau gefasst, mit Tintenspritzern und spontanen Gedichtzeilen übersät, auf 4 soliden, rundgedrechselten Beinen direkt unter einem dreigeteilten großen Fenster stehend. Der Blick geht hinaus auf meinen prächtigen, ungezähmten Garten, in dem sich die zamonische Kleinflora dramatische Existenzkämpfe liefert, die der Befruchtung meiner Einbildungskraft nicht unzuträglich sind. Im Moment kann ich davon nur das Wenige erkennen, was vom Glimmen vereinzelter Glühwürmchen erleuchtet wird, denn es ist eine fast mondlose Nacht. Brennende Kerzen tauchen mein Arbeitszimmer in warmes, leicht wogendes Licht. Meine Lieblingsform der Beleuchtung, erzeugt von 7 Talgstumpen in einem silbernen Leuchter aus einer Gralsunder Metallmanufaktur, den ich auf einem Flohmarkt von einem falschsüchtigen Midgard-Zwerg erstanden habe. In die 7 Arme des Leuchters sind in altzamonisch die 7 Grundtugenden des Dichters eingeprägt. Erstens, Furcht. Die Furcht ist außer der Schwerkraft die mächtigste Kraft im Universum. Die Schwerkraft setzt den toten Gegenstand in Bewegung. Die Furcht, das lebende Wesen. Nur der Furchtsame ist zu Großem befähigt, der Furchtlose kennt keinen Antrieb und verliert sich im Müßiggang. Zweitens, Mut. Das scheint der ersten Grundtugend zu widersprechen, aber man braucht Mut, um die Furcht zu überwinden. Man braucht Mut, um den Fairnessen der literarischen Unternehmung standzuhalten, als da sind Schreibhemmung, unsensible Lektoren, zahlungsunwillige Verleger, gehässige Kritiker, niedrige Verkaufszahlen, ausbleibende Preise und so weiter. Drittens, Vorstellungskraft. Es gibt genügend zamonische Schriftsteller, die sehr gut ohne diese Tugend durchkommen. Man erkennt sie daran, dass ihre Werke vorwiegend um sie selbst kreisen oder von aktuellen Ereignissen handeln. Diese Schriftsteller schreiben nicht. Sie schreiben nur auf. Langweilige Stenotypisten ihrer selbst und der Alltäglichkeit. Viertens, Orm. Genau genommen keine echte Tugend, eher eine geheimnisvolle Macht, die jeden guten Schriftsteller umgibt wie eine Aura. Niemand kann sie sehen, aber der Dichter kann sie spüren. Orm, das ist die Kraft, die einen die ganze Nacht wie im Fieber schreiben, einen tagelang an einem einzigen Satz feilen, einen das Lektorat eines 3000-seitigen Romans lebend überstehen lässt. Orm, das sind die unsichtbaren Dämonen, die um den Dichtenden tanzen und ihn auf seine Arbeit bannen. Orm, das ist der Rausch und das Brennen. Ormlose Dichter, siehe unter drittens. Fünftens, Verzweiflung. Der Humus, der Torf, der Kompost der Literatur, das ist die Verzweiflung. Zweifel an der Arbeit, an den Kollegen, am eigenen Verstand, an der Welt, am Literaturbetrieb, an allem. Ich habe es mir zur Regel gemacht, mindestens einmal pro Tag für mindestens 5 Minuten an irgendetwas zu verzweifeln. Und sei es nur an den Kochkünsten meiner Haushälterin. Das damit einhergehende Lamentieren, Hände gen Himmel werfen und Blut wallen, sorgt übrigens für die notwendige körperliche Betätigung, die ansonsten im schriftstellerischen Leben chronisch zu kurz kommt. Sechstens, Verlogenheit. Ja, sehen wir der Sache ruhig ins Gesicht. Alle gute Literatur lügt. Beziehungsweise gute Literatur lügt gut, schlechte Literatur lügt schlecht. Aber die Unwahrheit, sagen beide, schon der bloße Vorsatz, die Wahrheit in Worte fassen zu wollen, ist eine Lüge. Siebtens, Gesetzlosigkeit. Jawohl, der Dichter gehorcht keinen Gesetzen, nicht einmal denen der Natur. Frei von allen Fesseln muss sein Schreiben sein, damit seine Dichtung fliegen kann. Gesellschaftliche Gesetze sind ebenfalls verpönt, besonders die von Anstand und Sitte. Und auch moralischen Gesetzen darf sich der Dichter nicht unterwerfen, damit er gewissenlos das Werk seiner Vorgänger plündern kann. Leichenfledderer sind wir alle. Herrje! Ich schweife ab. Aber macht ja nichts. Schließlich ist dies eine mythenmetzsche Abschweifung. Fahren wir also fort in der Beschreibung meines Arbeitsplatzes. Links und rechts neben Schreibtisch und Fenster stehen an weißgetünchten Wänden 2 schmucklose schwarze Holzregale, die an den Erstausgaben meiner eigenen Werke schwer zu tragen haben. Gerne lasse ich während der Arbeit meinen Blick über die Buchrücken schweifen. Allein die stattliche Anzahl beweist mir, dass das Orm stets mit mir war. Mir gegenüber auf der langen Fensterbank aneinandergereiht steht meine Referenzbibliothek. Da ich aufgrund meiner Zugluftempfindlichkeit die Fenster nie öffne, schon der zarteste Lufthauch kann meine Mandeln zur Schwellung bringen, kann ich die Fensterbank als Regalbord nutzen. So finden sich meine mir liebsten Lexika und sonstige Nachschlagewerke nur auf Armeslänge von mir entfernt. Zunächst natürlich das zamonische Wörterbuch von A bis Z, die Gralsunder-Universitätsausgabe in ihrer aktuellsten Fassung. Ich benutze es nie, weil es mir zu schwer zum Heben und mir selbstverständlich jedes zamonische Wort aufs Intimste vertraut ist. Aber es ist ein gutes Gefühl für einen Schriftsteller, seine Muttersprache komplett zwischen 2 Buchdeckel gebündelt und gebändigt zu sehen. Manchmal verzweifle ich am Zamonischen, und dann genügt ein einziger Blick auf das Wörterbuch, um mich zu beruhigen. Was sich von einem Grüppchen vertrottelter Sprachwissenschaftler in das Korsett eines Lexikons zwängen lässt, werde ich mir ja wohl auch noch gefügig machen können. Manche Bücher wirken schon durch bloße Anwesenheit. Direkt daneben das zamonische Namenregister. 2 Bekenntnisse. Ja, ich entlehne ihm gelegentlich die Namen meiner Romangestalten, und ja, ich habe es aus der öffentlichen Bibliothek entwendet, denn es ist nicht im Buchhandel erhältlich.
Wenn man sich selber Namen ausdenkt, neigt man entweder zum Überschwang oder zur Banalität, und mit dem geballten Erfindungsreichtum sämtlicher Generationen eines ganzen Kontinents braucht man es gar nicht erst aufzunehmen. Photan von Tortengetz, Enkor, Ölemenzok, Schenk Schenk Hühnchen, Pantiffel Voliander, Ülek Plo, Opert unterm Tisch, Blahak Blaha, ich zitiere wahllos aus diesem unersetzlichen Nachschlagwerk. Ebenfalls von unschätzbarem Wert ist Das Buch der inneren Befindlichkeiten von Dr. Med Zalamander Regenschein. Ein Handgriff genügt und ich kann mir den Gang zum Arzt sparen. Der würde ja doch nur wieder behaupten, ich sei kerngesund. Er hält auch nicht gerade viel von meiner Theorie der hypothetischen Infektion, die besagt, dass man jede Krankheit, die man sich einbilden kann, auch bekommen kann. Er hält mich für einen praktizierenden Hypochonder. Immerhin gibt er zu, dass ich ein besonders begnadeter Hypochonder bin. Ich kann mir Krankheiten einbilden, die es noch gar nicht gibt. Ich habe einmal einen Roman geschrieben, Phantomfieber, in dem alle Protagonisten an eingebildeten Krankheiten sterben. Haben Sie schon einmal an Gehirnrheuma gelitten? Das ist so ein zerrender Schmerz zwischen den Schläfen, als würde Ihr Gehirn in die Breite gezogen und gleichzeitig gezwirbelt. Furchtbar, sage ich Ihnen. Oder kennen Sie kreisförmiges Magensausen? Das ist, als würde ein kleines Tier mit sehr vielen Füßen die Magenwände hochrennen, immer im Kreis, stundenlang. Mandelwürgen? Das bekomme ich immer, wenn ich mit meiner Zunge in meinem Hals nach Entzündungen forsche. Kennen Sie Sodgrimmen, Nasenfieber, Lebersausen? Manchmal brennen meine Ohrläppchen wie Feuer und meine Zunge schmeckt nach Essig. Dann greife ich zum Buch der inneren Befindlichkeiten und erfinde Krankheiten von solcher Raffinesse, dass kein Arzt sie diagnostizieren könnte. Weiter, der große Ompel, das unentbehrliche zamonische Kartenwerk von Geho van Ompel. Gesamtüberblicke, Großkarten, Detailkarten, Gebirgsschnitte, Dämonenwarnkarten, Wanderwege, unterirdische Seen, Minikartografie. In dieser monumentalen Schwarte ist Zamonien bis zum letzten Quadratmillimeter vermessen. 500 Kartografen jeder denkbaren Größenordnung, vom Gebirgsriesen bis zum Daumenzwerg, haben daran mitgearbeitet. Die Riesen besorgten die großen Übersichtskarten, die Zwerge die Minikartografie, die anderen das Übrige. Kein Kontinent wurde besser vermessen als Zamonien. Die Karten dieses Werkes sind so detailgetreu und liebevoll gestaltet, dass ich nur mit dem Finger darüber zu fahren brauche, um Blasen an den Füßen zu bekommen und anschließend in bleischweren Schlummer zu fallen, als sei ich viele Meilen gewandert. Als nächstes eine der gedruckten Ausgaben des Lexikons der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zamoniens und Umgebung von Professor Dr. Abdul Nachtigaller. Ich muss gestehen, dass ich diesem Werk sehr zwiespältig gegenüberstehe. Nachtigallers positivistisches Weltbild steht in direktem Gegensatz zu meiner poetischen Auffassung von den Dingen. Aber das ist ja kein Grund zur Ignoranz. Nachtigallers Verdienste sind unbestritten und die Lektüre lädt mit vorbildlicher Verlässlichkeit zum Widerspruch ein. Das hält den Geist geschmeidig.